Ich lese aus dem Propheten Jesaja, aus dem 52. Kapitel. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Weicht, weicht, geht von dort hinaus und rührt nichts Unreines an. Angesprochen sind die in Babylon Gefangenen, die nun nach Jerusalem zurückkehren sollen. Weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nicht Unreines an, geht hinaus aus eurer Mitte. Reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hass sollt ihr ausziehen und nicht in Furcht weggehen. Denn der Herr zieht vor euch her und euer Nachhut ist der Gott Israels. Lasst uns nun noch zusammen aus dem Gemeindeliederbuch das Lied 161 singen. Das Warten auf gute Botschaft, auf erlösende Nachricht ist gewissermaßen charakteristisch für menschliches Leben. Das beginnt bereits im Mutterleib, wenn auch unbewusst. Werden mich meine Eltern annehmen? Werden sie Ja zu mir sagen? Und das zieht sich dann durch das ganze Leben. In der Schule, in der Ausbildung ist es vielleicht die Frage, wie sieht es mit der nächsten Prüfung aus? Oder was habe ich für eine Note erhalten? Was werde ich für eine Stelle finden, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung? Wie wird die Antwort auf meine Bewerbung sein? Wird der Mensch, an dessen Seite ich gern durch das Leben gehen würde, Ja zu mir sagen? Wie sieht es mit dem Ergebnis der medizinischen Untersuchung aus? Wie wird die Diagnose sein? Wie geht es mit meiner Gesundheit weiter? Immer wieder warten wir auf gute Nachricht. Und wir wissen auch, wie schön es ist, wie es Freude macht, eine gute Nachricht zu erhalten. Das gilt auch und insbesondere, wenn es um das Schicksal ganzer Völker geht, wenn es heißt, es ist Friede. Der Krieg, der Terror haben ein Ende. Es ist Friede. Oder wir können uns vorstellen, wie die Häftlinge in den deutschen Konzentrationslagern sich freuden, als es sich wie ein Lauffeuer rumsprach, die Alliierten stehen vor der Tür und unsere Peiniger verlassen bereits das Lager. Das Warten auf gute Hoffnung, das Warten auf lösende Nachrichten, auf befreiende Nachrichten beherrschen uns, aber wir wissen auch, was es für Freude bereitet, wenn wir Hilfe finden. Wir wissen aber auch nicht, bei weitem nicht in allen Fällen ist es so, dass unsere Wünsche, dass unsere Gebete die Lösung bringen, die wir uns wünschen. Bonhoeffer, ein Mann, dessen Christsein mit der Hinrichtung endete, er bezeugt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Und ich möchte hinzufügen, auch nicht alle unsere frommen, guten Wünsche. Aber er hält alle seine Verheißungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an die Verheißungen unseres Gottes erinnern. Denn auf sie dürfen wir bauen. Sie gelten auch in Zeiten, in denen uns große Not umgibt. Und um eine solche Verheißung des Herrn, um eine solche Verheißung Gottes, handelt es sich auch in dem Text, den wir gelesen haben. Die Situation war die, damals in Jerusalem, dass viele Jahre zuvor das Volk Juda, Königreich Juda von den Babyloniern unterjocht worden war. Die Stadt wurde zerstört. Der Tempel, in dem Gott zu Hause war, in dem Gott unter seinem Volke wohnte, wurde zerstört. Und die allermeisten Menschen, alle die, die für das Land wichtig und entscheidend waren, die wurden weggeführt als Gefangene nach Babylon. Das war nun inzwischen lange her. Jerusalem war zerfallen und von dem Gott Israels war im Lande schon lange nichts mehr zu spüren. Und auch die wenigen, die vielleicht noch dort waren, auch sie fühlten sich nicht mehr als solche, die in ihrer Heimat sind. Sie fühlten sich als Heimatlose in ihrem Land. Denn das, was sie unter Jerusalem verstanden, das Land, in dem einmal reges Leben war und in dem Menschen Gott dienten und Gott für die Menschen gegenwärtig war, das gab es nicht mehr. Und auch ihre eigene Beziehung zu Gott hatte inzwischen gelitten oder war gestört. Denn erstens war ihre Verbindung zu Gott in einem viel stärkeren Maße, als wir uns das heute vorstellen, an einen Ort gebunden, an dem Gott wohnt, an den Tempel gebunden, und den gab es schon lange nicht mehr. Und das Ganze wurde noch dadurch verstärkt, dass ja die, die um das Gesetz und die Gebote Gottes wussten, sie auszulegen und dem Volk auch zu sagen hatten, alle die waren mit nach Babylon gegangen. Und das war die Situation. Hier das Land Gottes ohne Gott und das Volk Gottes in der Gefangenschaft in Babylon. Und in diese Situation hinein ist die Botschaft des Jesaja gesagt. Und die Freude, die es auslöst, wird hier einmal aus der Sicht derer, sicher wenigen, geschrieben, die noch in Jerusalem sind und auch aus der Sicht derer, die nun aus Babylon nach Jerusalem zurückkehren. Gott war nicht mehr im Lande. Und nun wird ihm zugesagt, er zieht mit euch, mit seinem Volk wieder in Jerusalem ein. Der Herr ergreift wieder Besitz von Jerusalem. Gott wird König sein. Er wird wieder unter euch sein, wird unter euch wohnen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass das dann tatsächlich auch so geschehen ist. Das Wunderbare geschah. Das Volk kam zurück. Der Tempel wurde wieder aufgebaut. Sie hatten wieder den Ort, an dem sie Gott begegnen konnten. Den Ort, an dem Gott unter ihnen wohnte und wo sie ihn Lob und Preis bringen durften. Wir wissen aber auch aus eigener Erfahrung und aus den Berichten der Bibel, dass nicht das Eintreten einer Verheißung, das Wirklichwerden einer Sache alle Probleme löst. Nein, wir erleben es immer wieder. Trotzdem Wunderbares geschieht, wie wir es zum Beispiel mit der Vereinigung Deutschlands erlebt haben. Es bleiben Probleme. Ja, es treten auch neue Probleme auf. Und so wird es auch damals gewesen sein. Es war noch nicht ein über alle Zeiten und über alle Situationen hinausgehendes Glück. Schon deshalb nicht, weil die Erwartung und die Freude, die sie hatten hier, die ihnen versprochen war in Jerusalem, ja für den Einzelnen mit dem Tod endete. Und wir wissen aus der Bibel, auch für das Volk als Ganzes war die Zeit dieses hier angekündigten Heils eine relativ kurze Zeit. Und dann ging es wieder bergab. Das weckt in uns den Wunsch, ach, gibt es denn nicht irgendetwas, was wirklich anhält? Etwas, was bleibt? Dürfen wir die Verse, die wir gelesen haben, von der Freudenbotschaft über das Heil, über den Frieden, als eine solche Botschaft annehmen, die viel mehr bedeutet als das, was damals geschehen ist, auf die wir bauen dürfen, auch für unsere Situation, die auch für uns gilt. Woher nehmen wir ein Recht aus dieser Ankündigung, die sich auf eine spezielle Situation in der Geschichte Israels bezieht, Hoffnung für uns heute zu schöpfen? Nun, es ist so, dass prophetische Verheißungen oft aufgrund des Textes nicht erkennen lassen, was konkret, was letztlich damit gemeint ist. Denken wir zum Beispiel an das folgende Kapitel im Propheten Jesaja, Kapitel 53. Dort ist von dem Knecht Gottes die Rede, der die Strafe für die Sünde des Volkes trägt. aus diesem Text allein kann man nicht ableiten, dass einmal der Sohn Gottes in diese Welt kommt und hier stirbt am Kreuz für die Sünde der Welt, für unsere Sünde. Erst im Nachhinein, nachdem gewissermaßen das Wort erfüllt ist, das Geschehen stattgefunden hat, sehen wir, ja, das ist ja genau das, was hier schon angekündigt war, was offensichtlich schon damals in dem Plan Gottes festgelegt war. Nicht mal, oder menschlich gesprochen, menschlicher Logik, hat offensichtlich nicht mal der Teufel begriffen, was es heißt, was in dem Jesaja 63 von dem leidenden Gottesknecht gesagt wird. Denn sonst hätte er wohl kaum den Tod Jesu Christi betrieben. Er glaubte damals in der Kreuzigung Jesu Christi den Sieg der Sünde, den Sieg des Bösen zu haben. Und in Wirklichkeit war es nicht der Sieg des Bösen, nicht der Sieg der Sünde, sondern ein Sieg über das Böse, ein Sieg über die Sünde. Aber all das wird eigentlich erst deutlich, nachdem Gott seine Verheißung wahrgemacht hat. Und so ist es letztlich auch mit dem Bericht, den wir gelesen haben. Aufgrund dessen, was inzwischen geschehen ist, wissen wir, diese Botschaft bezieht sich nicht nur auf die damalige konkrete Situation, sondern es ist genau die Botschaft, die wir auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Aber wir können das nicht allein aus dem Text ableiten, sondern nach dem, was inzwischen geschehen ist, wissen wir, das, was damals geschah, was sich die Menschen damals vorstellten und erwarteten und was sie auch bekamen, das ist letztlich auch Hinweis und Gleichnis für das große Handeln Gottes an den Menschen. Und dieses große Handeln Gottes an den Menschen, das wird uns eben ganz besonders auch Weihnachten deutlich. Gott selbst wurde in Jesus Christus Mensch. Und Jesus Christus war Mensch. Er war nicht ein verkleideter Gott, der zwar aussah wie ein Säugling, aber in Wirklichkeit von vornherein alles wusste und in Griff hatte. Nein, er wird uns beschrieben als der Säugling, der in Windeln gewickelt war. Ein Säugling, der genauso wie alle anderen Kinder auf die Fürsorge seiner Eltern und auf das Eingreifen und die Hilfe Gottes angewiesen war. Er unterschied sich darin, dass er, wie es im Johannesevangelium einmal gesagt wird, dass er von oben kam. Wir aber kommen von dieser Erde, wir kommen von unten. Wir können nicht ermessen, was es bedeutet, dass sich Gott in dieser Weise erniedrigt und hilfloser Mensch würde. Aber wir können daraus erkennen und dürfen uns darüber freuen. Gott hat nicht nur gute Gedanken über uns. Er ist uns gegenüber nicht nur der wohlwollende Ferne. Der Gott, den wir auf Gedeih und Verderb, auf den wir auf Gedeih und Verderb angewiesen sind, der Gott wurde Mensch wie du und ich. Es ist ja noch nicht mal selbstverständlich, dass ein Gott, wenn es ihn gibt, dass er uns Menschen gegenüber gute Gedanken hegt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es ist schön, wenn wir das hören, und das wird uns schon im Alten Testament bezeugt. Gott ist ein gütiger Gott und ein Gott der Liebe. Aber so deutlich, wie er es uns darin zeigt, dass Jesus Christus als Kind geboren würde, das steht im Alten Testament noch nicht. Er wurde Kind, er wurde Mensch. Und damit, man könnte so sagen, wird auch der Mensch vor Gott, vor den Engeln salonfähig. Gottes Menschwerden adelt den Menschen, adelt das Menschsein. Gott, der selbst Mensch geworden ist, der wird uns Menschen, wird dich und mich nicht aufgeben. Und das ist die große Botschaft, die uns Weihnachten vermittelt. Und wir wissen, dass das Leben dieses Jesus von Nazareth, dieses Sohnes Gottes, nicht gekennzeichnet war durch große Erfolge. Nein, trotz der guten Zeichen, die er getan hat, scheiterte er am Ende, wurde er gekreuzigt am Kreuz und er starb. Auch ein Leben, das nach außen hin eigentlich zunächst gar nicht erfolgreich erscheint, ist ein Leben vor Gott und ein Leben, das Gott in Jesus Christus selbst mitgemacht hat. Wir stehen so oft in Situationen, in denen uns andere und vielleicht auch wir selbst als Gescheiterte ansehen. Wir dürfen auch da wissen, wir haben einen Herrn, der weiß, was es bedeutet, zu scheitern. Einen Herrn, der gebeten hat, wenn du kannst, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Gott steht auch in diesen Situationen an unserer Seite. Er wurde Mensch. Er weiß, wie es um uns Menschen bestellt ist. Wir haben damit noch keine Antwort auf die Frage, wie Gott so viel Elend vielleicht in deinem oder auch in dem Leben anderer zulassen kann. Aber wir dürfen wissen, auch wenn wir keine Erklärung haben, warum, Gott steht an der Seite der Leidenden. Gott leidet mit. Er steht nicht als neutrale Person neben dir, die nun guckt, na, was wirst du damit machen? Sondern er steht als Leidender neben den Leidenden. Er steht neben mir in meiner schweren Situation. Und ich darf wissen, er, der Mensch geworden ist, steht ganz für mich. die Botschaft von der Freude, die Botschaft, die uns hier mitgeteilt wird, dass Gott zu seinem Volk kommt, dass Gott den Ärmel hochkrempelt, wie es letzten Endes hier heißt, um zu handeln und ein Heil zu wirken, das von allen Menschen sichtbar wird. Das ist letztlich in Jesus Christus, in Gottes Handeln an Jesus Christus und in Gottes Handeln in Jesus Christus Wahrheit geworden. Und deswegen ist Weihnachten, ist das Menschwerden Gottes für uns der Anfang aller guten Botschaft und der Grund und das Ziel und das Ende aller guten Botschaft. Wir dürfen wissen, hier hat uns Gott und hier wendet uns Gott seine ganze Liebe zu. Es ist eine Freudenbotschaft, die wir weitersagen dürfen und über die wir uns selbst freuen dürfen. Amen.